schon mal ein Hort von skurrilen Dingen. Also ich glaube, jeder, der länger in der Rettungsstelle gearbeitet hat, kann Geschichten erzählen.
Ich denke Gott sei Dank nicht so oft daran, dass ich irgendwas Schreckliches. Also das, daran denke ich nicht. Zumindest in den letzten Jahren nicht mehr, dass ich mich irgendwie ohnmächtig gefühlt habe, weil ich aber auch so ein starkes Team im Rücken habe.
Es geht auf eine empathische Ebene, aber es geht noch lange nicht um die eigenen Gefühle, weil man weiter handeln muss.
Was ist in der Rettungsstelle nicht echt krank?
Wann warst du das letzte Mal in einer Notaufnahme? Ich befinde mich gerade im sogenannten Schockraum. Das ist das Epizentrum jeder Rettungsstelle. Man hört etwas rauschen, piepen, die Ruhe vor dem Sturm. Gerade ist hier nichts los. Aber das kann sich innerhalb von wenigen Sekunden ändern.
Überprüfen, ob der Patient tatsächlich nicht ansprechbar ist und nicht atmet.
Ich bin übrigens Nelly und ich nehme euch heute mit auf eine Reise durch die Notaufnahme Neukölln. Ich bin zum Glück kein Notfall. Ich kann zum Glück einfach aus dem Raum heraus spazieren. Die Menschen, die hier behandelt werden, nicht. Behandelt werden Patienten. Doch hinter ihren Diagnosen stehen Menschen. Menschen wie du und ich. Und genau darum geht es heute. Es geht um absurde Geschichten. Ich begebe mich auf die Entdeckungsreise. Welche skurrilen Erlebnisse die Ärztinnen und Pflegekräfte zu erzählen haben. Was sie herausfordert und was sie wirklich emotional berührt und antreibt. Heutige Station? Rettungsstelle. Vivantes Klinikum Neukölln. Und das ist Folge 1 von Echt krank. Es ist Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr. Ich habe gerade vor dem Klinikum in Neukölln geparkt. Denise kommt immer ein bisschen früher, damit sie sich mit ihren Kolleginnen bequatschen kann, bevor die Arbeit beginnt.
Hallo, ich bin Denise Sunder. Ich arbeite seit 7 Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Rettungsstelle in Neukölln.
Während Berlin noch schläft, startet sie in den Dienst. Frühschicht. Jetzt stehen wir mittendrin. Die zentrale Notaufnahme im Klinikum Neukölln. Denise spricht mit ihren Kolleginnen. Es folgt die Übergabe aus der Nacht. Ob ihr Tag ruhig oder hektisch wird, erfährt sie jetzt.
CT ist gelaufen, MRT auch. Keine relevanten Befunde, ist nicht lysiert worden, geht gleich auf die Stroke Unit.
Es kann mal so laufen, mal so laufen. Manchmal startet man mit 15 Patientinnen, manchmal nur mit einem. Und dann muss man gucken, ob man es auffüllen kann, die Materialien. Die schon sehr lange in der Rettungsstelle leider liegen, dass die ihre Medikamente bekommen. Genau, unter der Woche gehen wir mit zu den ärztlichen Besprechungen, da wo es immer eine kleine Fortbildung gibt, die um 9 Uhr ist. Also Neukölln wird so unter der Woche um 9.30 Uhr wach. Und ab da kommen die Rettungswegen auch im Akkord dann zu uns.
Rettungswagen im Akkord. Meine ersten Gedanken sind wilder als Berghain oder wilder als Versteckenspiel am Alex. Einfach Adrenalin pur. Aber im Moment befinden wir uns so früh morgens wohl noch in der Ruhe vor dem Sturm. Hättest du es gedacht? Die heftigsten Tage sind übrigens Montag und Freitag. Dann kommen auch mal 5, 6, 7 Leute auf einmal.
Also man muss schon sehr gucken, wer ist wirklich krank und wer kann vielleicht auch noch ein bisschen warten, bis wir die Patientin sehen, wenn halt so ein großer Andrang ist. Und dann muss man viel kommunizieren im Team, damit man das gut, also damit man es gut richten kann. Und gerade das, ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, ich weiß nicht, wie der Tag verläuft. Gerade das ist das, was ich am liebsten mache in der Rettungsstelle.
Man hat immer das Gefühl, man hat alles schon gesehen und man wird sehr, sehr häufig eines Besseren belehrt.
Das war übrigens die Chefärztin, die ich gerade schon kennenlernen durfte.
Mein Name ist Ulrike von Arnim und ich bin Chefärztin der Notaufnahme des Klinikums Neuköllns. Und sagen Sie es nicht weiter, das ist der beste Job der Welt. Sorry, Herr Scholz, sorry, Herr Wegner, vergessen Sie das Rote Rathaus und das Kanzleramt. Das KNK ist der beste Arbeitsplatz der Welt.
Auch wenn so früh morgens gerade noch kein schwerer Notfall eintrifft. Zum Glück muss man sagen, Patienten sind immer da. Patienten kommen und Patienten gehen. Und es gibt Patienten, die kommen immer wieder.
Im Jargon gibt es Patientinnen und Patienten, die als Heavy User bezeichnet werden, weil sie zum Teil mehrfach am Tag kommen. Schon mehrfach im Monat bedeutet ja irgendwas. Das würde Ihnen und mir jetzt nicht so passieren.
Okay, den meisten von uns vielleicht nicht. Aber ich war wirklich oft in der Notaufnahme. Ich hatte zum Beispiel jedes Körperteil schon gebrochen, gezerrt, verstaucht, gequetscht, gerissen. Und ich bin Endometriose- und Adenomiose-Patientin. Aber zurück zu Dr. von Arnim.
Wir hatten über lange Jahre einen Patienten, den wir sehr, sehr gut kannten, der zum Teil mehrfach am Tag da, sozusagen eine psychiatrische Grunderkrankung hatte, die es ihm quasi unmöglich gemacht hat, einen festen Wohnsitz zu unterhalten. Der hatte immer den Drang nach draußen. Wir wissen ja, dass viele der obdachlosen Patientinnen und Patienten eine psychiatrische Grunderkrankung haben und das häufig in Kombination mit einer Suchterkrankung, in dem Fall war es eine Alkoholerkrankung, in dem Augenblick, in dem eine gewisse Promillegrenze überschritten war, kamen da immer Selbstmordgedanken dazu oder so ein Verzweifeln an sich und an der Welt. Und immer wieder ist dieser Patient auch stationär bei uns gewesen. Der hat uns schon manchmal an unsere Grenzen gebracht, aber er gehörte zu uns.
Die erste Situation, an die ich mich erinnere mit unserem Dauerpatienten, da kam er mit einer ganz aufgeregten Notärztin, weil er wohl nicht ansprechbar war. Und die sind ganz schnell in den Raum gefahren und ich habe ihn dann erkannt und habe einmal seinen Namen gesagt. Und auf einmal hat er die Augen aufgeschlagen und hat da ganz doll geweint. Es ist witzig, weil ich heiße Denise und seine Schwester hieß Denisa. Und dann hat er immer gerufen, Denisa, Denisa. Und alle dachten, okay, wieso kennt dieser Patient den Namen von ihr? Und wir haben Notfalltabak vorne. Dann habe ich ihm manchmal auch Zigaretten gegeben, worüber er sich sehr gefreut hat.
Wahnsinn. Also wenn ich mich in Denise probiere reinzuversetzen, das muss so ein schräges Gefühl sein in dem Moment, weil du gehörst auf einmal zu einem Patienten dazu, selbst vielleicht für das Arbeitsumfeld. Trotzdem muss man immer einen kühlen Kopf bewahren. Und teilweise sind die Patienten wie Udo Lindenberg für das Atlantic Hotel. Und man muss mit einigen umgehen können. Also großen Respekt. Und es ist auf jeden Fall ein Moment, der unberechenbar ist und trotzdem sehr nah.
Position 1, 56-jähriger Mann kam mit Brustschmerzen seit gestern bestehend, hat er zwei Gefäßkarten.
Ihr habt es gerade selbst gehört. An Emotionen findet man hier wirklich alles. Und skurril ist hier so einiges. Und für einen besonders skurrilen Fall sage ich nur ein Wort.
Der berühmte Silikonschlauch, der berühmte Silikonschlauch. Genau, das war einer sozusagen der ersten absurden Fälle, die ich hier erlebt habe. Und der war großartig, dieser Fall, weil es halt so richtig Neukölln war. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Erkrankung, die Ihnen schon auch irgendwie bekannt ist. Das ist kein ganz neues Problem. Sie haben Schwierigkeiten beim Schlucken von Flüssigkeit. Essen geht ganz gut, aber Schlucken von Flüssigkeit ist schwierig und das nervt auf Dauer natürlich so ein bisschen. Sie und ich würden vielleicht fantasielos, wie wir beide sind, würden wir möglicherweise zum Arzt mal in die gelben Seiten gucken und mal zum Arzt gehen. Genau. Such dir jemanden, der was davon versteht. Nicht so der Neuköllner. Der Neuköllner fährt in den Baumarkt. Dieser Patient war in den Baumarkt gefahren und hatte sich einen Silikonschlauch besorgt. Das ist keine doofe Idee. Wenn man sonst gesund ist und es halt nur am Schlucken liegt, dann kann man das Problem lösen, indem man sich einfach sozusagen einen Silikonschlauch einführt und sich darüber Flüssigkeit zuführt. Sie und ich würden uns vielleicht mit Mühe sozusagen ein Tässchen suchen und darüber versuchen, ein paar Tropfen in den Silikonschlauch zu füllen. Nicht so der Neuköllner. Dieser Patient hat das gemacht und hat sich sozusagen am Anfang immer selber kathetert. Und irgendwann war das jetzt auch so ein bisschen lästig, hat er den Schlauch einfach sozusagen belassen und hat so einen Adapter an den Schlauch gemacht. Und zwar, wissen Sie, genauso einen wie diejenigen, die man bei Gartenschläuchen so hat, mit denen man Gartenschläuche an den Wasserhahn anschließt. Geniale Idee. Schließt man zu Hause einen Wasserhahn an, dreht also vielleicht nicht zu heftig auf und fertig ist die Laube. Wunderbar. Und das hat ganz, ganz gut funktioniert. Und jetzt wollte er irgendwann mal den Schlauch so ein bisschen lupfen. Und das Lupfen ging jetzt nicht mehr so gut. Dann ist er bei uns vorstellig geworden. Und er ist lustigerweise bei uns mit dem Symptomkomplex Brustschmerz eingeliefert worden. Zugegeben, Brustschmerz war es halt, das tat beim Lupfen dann halt irgendwann bisschen weh im Brustbereich. Das war also, sagen wir so, nicht total falsch, aber das hat das Problem eigentlich nicht umrissen. Und das ging natürlich sozusagen wie ein Lauffeuer durch unsere Notaufnahme, dass da ein Patient eingeliefert worden ist, dem der Silikonschlauch sozusagen aus dem Mund ragt. Und dieser Silikonschlauch ist mit so einem Adapter, mit so einem Gartenschlauchstopfen versehen. Und nun gut, den kriegt er nicht raus. Und das Hallo war eigentlich in der Endoskopie, also bei den Kolleginnen und Kollegen, die dann in den Magen reingeguckt haben, war groß, weil da in diesem Magen halt ganz schön viel verknoteter Silikonschlauch zu finden war. Und die Kollegen sind natürlich großartig und die haben das Problem gelöst. Das war ja ein praktischer Mensch. Mit dem konnte man ja reden. Der hatte sein Problem gelöst. Jetzt war dadurch leider ein anderes Problem aufgetreten. Dafür sind wir jetzt wieder zuständig gewesen. Fair enough, sozusagen. Suche dir deine Experten.
Der erste absurde Fall. Und stellt euch mal vor, mindestens genauso absurd ist doch. Ein Mensch kommt in die Notaufnahme, wird behandelt und geht eigenständig wieder nach Hause.
Das braucht viel Kraft, das braucht viel Durchhaltevermögen. Ich glaube, dass es ganz viel auch Lebensbejahung und Humor braucht, um das, was wir so den ganzen Tag an Absurditäten geboten bekommen, das hilft uns sehr, das, sagen wir mal so, mit einem gewissen Sinn für Komik auch zu nehmen.
Der Rettungsdienst findet nicht nur hier, sondern auch bei den Leuten zu Hause statt. Die Rettungskräfte sind draußen tätig. Und draußen, da sieht man noch viel mehr. Das weiß auch Oberärztin Eva Steppeler. Denn nirgendwo sieht man die Menschen echter als in ihren eigenen vier Wänden.
Hallo, ich bin Eva Steppeler. Ich bin eine der leitenden OberärztInnen der Notaufnahme hier am Standort Neukölln. Ich glaube nicht und ich hoffe auf eine gewisse Art auch nicht, dass ich alles schon gesehen habe. Aber ich glaube, im Vergleich zum, ich nenne es jetzt mal Zivilisten, habe ich eine Menge gesehen. Also, man läuft halt mit seinen roten Hosen und den dicken Stiefeln überall hin und ist ja allermeistens gern gesehen. Das ist ja das Nette daran. Man ist aber auch bei den Leuten zu Hause. Das ist nochmal was anderes. Wenn ich Patienten hier habe, dann sind unsere Wände sind steril, die sind grün. Das ist, das schützt uns ja auch emotional irgendwo. Wenn ich präklinisch tätig bin, habe ich diesen privaten Kontext der Patienten. Das ist was ganz anderes. Also bei manchen Wohnungen, wenn du jetzt sagst, fühlt sich das realer an, bei manchen Wohnungen fühlt sich gar nichts real an. Ja? Da denkst du nach der dritten Wohnung, ich möchte jetzt einfach noch mal was sehen, was normal ist. So, das, wobei ist die Frage, was ist normal? Aber das ist, da hängen Bilder an der Wand, da sind Familienangehörige dabei, die emotionaler begriffen sind. Du siehst, wie die leben, du siehst auch, wie die Lebensführung ist. Das ist ganz anders. Und du hast natürlich, wenn du da was wirklich Schwieriges machen musst, eine Reanimation zum Beispiel, und du hast einen begrenzten Raum. Hier habe ich, meine Räumlichkeiten sind optimal, um eine Patientenversorgung zu machen. Ein Badezimmer konzipiert aus den Ende der 60er Jahren mit vielen Nippes und 7 Schränken ist eine ganz andere Situation. Aber es ist ja die Herausforderung, die so schön ist. Ich glaube, wir machen das ja alle, weil wir Herausforderungen als was sehr Positives empfinden.
Zurück in der Notaufnahme. Das, was ihr hier hört, ist das rote Telefon. ein Telefon mit richtig eindrückbaren Tasten. Und wenn das klingelt, steigt direkt die Anspannung im Raum. Dann kündigt sich etwas Großes an.
Haben einen Patienten mit Polytrauma, männlich, 28 Jahre, nicht ansprechbar. Zustand kritisch nach Autounfall auf der A100. Wir sind in 15 Minuten bei euch.
Es hieß nur, dass vor Ort einer verstorben ist schon und einer schwer verletzt ist und gerade herausgeschnitten wird. Der konnte uns aber leider am Telefon nicht sagen, wer jetzt kommt. Ob jetzt der Verstorbene zu uns kommt und die nur einen Raum brauchen oder ob der Schwerverletzte kommt. Also es war auch sehr angespannt, weil wir natürlich nicht wussten, was kommt. Es war ein Frühdienst morgens um 9 Uhr. Da sind natürlich auch die ganzen OberärztInnen noch da. Und es waren bestimmt 16, 17 Leute in diesem Schockraum.
Dann ist auch schon Spannung im Team. Jeder ist hochkonzentriert. Es müssen sehr, sehr viele Handgriffe zeitgleich laufen.
Achtung, Polytrauma-Alarm. Treffpunkt Schockraum.
Nun stehen dort also die Pflegekräfte und Ärzte. Sie wissen, dass gleich ein großes Polytrauma kommt. Also ein Mensch, der mehrere lebensbedrohliche Verletzungen hat. Aber sie müssen warten. Jeder hat seine Aufgabe. Jeder weiß, was er gleich zu tun hat. Stellt euch vor, das ist so ein bisschen wie ein perfekt eingespieltes Formel-1-Team beim Boxenstopp. Die Kommunikation ist ruhig. Die Anweisungen sind klar und eindeutig. Aber sie alle wissen nicht, was gleich wirklich kommt. 5 Minuten vergehen. 10 Minuten vergehen. Und sie müssen weiter warten und warten.
Wir standen alle hoch mit Adrenalin vollgepumpt im Schockraum. Man hört die Trage. Man hört die Trage schon, was auch ein Gefühl auf jeden Fall hergibt. Allerdings haben wir nur Schritte gehört. Und dann kam ein Feuerwehrmann rein mit einer großen Tüte, wo ein Bein drin war. Der meinte, ja, ich habe schon mal das Bein hier. Also das macht dann auch natürlich Angst. Ich habe ja den Patienten gesehen und also das Bein hat gefehlt, der Thorax war schon eröffnet, man hat das Herz gesehen und das war eigentlich schon klar, dass dieser Patient verstorben wird. Selbst wenn man den jetzt retten könnte, ist es, glaube ich, ich sehe auch das, was kommt dabei raus. Also wie ist das Outcome, nennt sich das. Möchte man ohne richtigen Kopf, ohne Sprache im Pflegeheim leben? Das, weil so eine Patienten sehen wir auch und das ist eher belastender.
So ein Schockraum, das ist Sachebene, da wird gearbeitet richtig. Da ist ganz wenig Platz für Emotionen, das ist auch gut so, weil da muss man auf der Sachebene funktionieren. Wenn das sozusagen vorbei ist, dann gibt es diese Phase, wo es nicht mehr nur um Medizin geht, dann stirbt ein Patient zum Beispiel in einer Notaufnahme. Das ist kein guter Ort, um dort zu sterben. Und da tun wir unser allerbestes, das irgendwie doch noch zu einem guten Ort zu machen. Und das ist eine große Herausforderung. Und da ist mein Team ganz, ganz großartig.
Wir reden sehr, sehr, sehr viel im Team. Also wir nehmen uns auch jedes Mal, wenn eine schwierige Situation war, nehmen wir uns danach kurz raus. Wir gehen alle zusammen auf die Rampe, trinken Apfelsaft zusammen und reden darüber, was hätte man besser machen können, wie fühlt sich jeder, braucht jemand noch mal Nachgespräch.
Auf den starken Zusammenhalt im Team kommen wir später noch mal zurück. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, wie Sie mit diesen außergewöhnlichen Situationen umgehen. Dass es nicht zur Belastung wird. Nicht nur Leben retten ist Teamarbeit, sondern auch zusammenhalten, wenn ein Leben endet. Das Besondere ist, der Schockraum hat 2 Eingänge. Damit Patienten, die wirklich schlecht aussehen, nicht an den normalen Patienten vorbei müssen. Aber für uns Laien ist es ganz wichtig zu wissen, ein Schockraum ist kein OP. Das heißt, im Normalfall wird hier nicht operiert. Aber auch hier gilt, es kommt darauf an.
Wenn wir das im Schockraum durchführen müssen, bedeutet das, dass wir einen Patienten, eine Patientin haben, die mit dem Tode im Prinzip ringt. Das heißt, diese Ultima Ratio, das muss jetzt sofort erfolgen, ansonsten verlieren wir unsere Patienten.
Jetzt mal ganz ehrlich, was Eva hier erzählt, klingt logisch, doch hundertprozentig verstehen können wir es nicht. Die meisten von uns kennen solche Szenen doch nur aus Grey's Anatomy oder Emergency Room. Ich arbeite auch beim Film und ich kann euch sagen, dass das meiste im echten Leben viel verrückter ist als am Set. Ich sag immer Illusion versus Reality. Und ich glaube, das können uns alle hier im Krankenhaus bestätigen.
Das eine ist Fiktion, das andere ist die Realität. Also in Serien ist ja der Fokus immer auf der Schockraumarbeit. Also die haben ja im Prinzip so viele Schockräume wie, glaube ich, sonst keiner. Dass das immer so hektisch zugeht, wie das in den Filmen dargestellt wird, das ist sicherlich etwas, was total verzerrt.
Also das größte Vorurteil, wenn man davon ausgeht, dass wir das gleiche Leben haben wie bei Grey's Anatomy, es gibt, würde ich mal sagen, lange nicht so viele Affären, wie man das vielleicht hofft.
Gut, dass wir auch mit diesem Vorurteil aufgeräumt haben. Ich hatte schon gehofft, hier die große Liebe zu finden. Spaß beiseite. Denise kommt gerade zurück von der Rampe. Das ist der Ort, wo die Rettungswagen ankommen. Aber nicht, um den nächsten Patienten abzuholen, sondern um einfach mal kurz frische Luft zu schnappen. Es ist mittlerweile 13.30 Uhr. Denise ist fertig mit ihrer Schicht. Gerade kommt sie aus der Übergabe. Jetzt fährt sie wieder nach Hause. Der Weg ist nicht weit. Sie arbeitet in Neukölln und sie wohnt in Neukölln.
Wir haben ganz viele Kollegen, die tatsächlich in Neukölln auch wohnen. Und wir sind teilweise aus dem Bezirk für den Bezirk. Und das ist auch etwas, was wir leben. Das ist nicht nur ein Slogan.
Ich bin in Neukölln aufgewachsen und ich habe nie woanders gewohnt. Die Leute, die hierher kommen, sind Neukölln. Egal, ob es die 80-jährige Kellnerin, Kneipenfrau ist, die mit ihrer Berliner Kodderschnauze sagt, Mensch Mäuschen, hast du richtig teuer gemacht. Oder halt auch junge Leute, mit denen ich groß geworden bin, mit denen man ja dann auch nochmal anders redet. So, das bringt nichts, wenn sie entschuldigen Sie bitte, könnten Sie das so und so machen, sondern es ist halt ein anderer Neuköllner Straßenslang.
Und wir retten Neukölln. Ich würde sagen, das ist Programm. Wir sind für Neukölln da, wir sind für die Neuköllner da. Wie wir alle wissen, Armut macht krank, auch viele Leute sehr, sehr krank sind, viele Leute erst spät zu uns kommen und wir sehen hier Krankheitsbilder, die sieht man, glaube ich, in bürgerlichen Vierteln gar nicht so sehr. Und das macht natürlich etwas mit uns. Unsere Tätigkeit ist super sinnvoll.
Die BerlinerInnen und Berliner werden sich auskennen. Neukölln ist wie eine eigene Stadt. Obdachlosigkeit ist ein Dauerthema für Berlin, aber auch für das Klinikum selbst. Das ist herausfordernd. Sehr sogar. Und auch der Dauerpatient, den wir eben bereits kennengelernt haben, ist ein Sinnbild für diese Problematik.
Und manchmal hat man ihn dann auch draußen gesehen. Natürlich, wenn man unterwegs war. Und konnte man die KollegInnen auf jeden Fall beruhigen, wenn sie sagt, hey, der ist keine Angst, der ist gerade in Friedrichshain, hab ihn gerade gesehen. Und ja, das war immer eine Freude, ihn zu sehen.
Das ist das Menschliche, aber es ist ein Patient und es ist ein Mensch, der eine Krankheit hat, der Hilfe braucht, der sich aber nur begrenzt helfen lässt, aber immer wieder zu uns kommt. Das ist schwer, damit umzugehen, weil natürlich, und damit können Ärzte oder Leute in medizinischen Berufen sehr schlecht umgehen, Machtlosigkeit, Ohnmacht, das macht es in einem. Man kann Er lässt sich nicht so helfen, wie man helfen könnte. Er nimmt es nicht so an, dass es durchschlagend zu einer Veränderung, zu einer positiven Veränderung führt für ihn. Und jeden Tag von Neuem ist die gleiche Problematik da.
Häufig kommt dieser Gedanke hoch, ja, aber wieso kann man denn da nichts machen? Man kann einfach manchmal nichts machen und das müssen alle Beteiligten akzeptieren und das müssen auch wir akzeptieren. Wir sehen ja glücklicherweise so viele unterschiedliche Patienten in einer Schicht, dass wir diese Form von Ohnmachtsgefühl, wir können ihnen nicht helfen, dass wir das relativ dosiert haben, weil wir natürlich in der Summe eines Tages auch glücklicherweise der Mehrzahl der Patienten helfen können.
Was wir gehört haben, waren zum Teil schon heftige Szenen. Es ist das Leben in all seinen Facetten. Und wenn ich mir vorstelle, in dieser Position zu sein, habe ich das Gefühl, ich wäre eine Seiltänzerin, weil die ganze Zeit müssen die Oberärzte und die Leute auf den Rettungsstellen im Krankenhaus generell die ganze Zeit balancieren zwischen Mitgefühl, aufmerksam sein und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. Manchmal gibt es aber auch kleine skurrile Geschichten, die hier passieren. Kleine Geschichten mit einem glücklichen Ausgang.
Sie hatten gerade eben aufgelösten Herrn, der seinen Sohn geortet hatte, per Warn-App, die ihm gesagt hatte, sein Sohn befinde sich im Krankenhaus. Und wir haben alles getan und alle Listen durchgeschaut und konnten ihn aber nun nicht zuordnen und hatten einen völlig aufgelösten Vater, der immer uns die App zeigt und sagt, aber er ist doch hier, er ist doch hier. Und dann habe ich den Papa an die Hand genommen und dann haben wir jeden Winkel des Krankenhauses durchsucht und es stellte sich hinterher raus, dass der Sohn im Rahmen einer Projektwoche mit der Schulklasse geplant das Krankenhaus besichtigt hat. Aber das ist natürlich ein glücklicher Ausgang, aber auch solche Dinge begegnen uns durchaus. Und skurrile oder besondere Geschichten haben wir hier alle erlebt.
Also ganz häufig sind es die Kleinigkeiten, die man irgendwie lustig oder absurd findet. Am Anfang hat mich das irritiert, dass immer so viele Körperteile raushängen aus den Tragen, auf denen die Patienten gelagert sind. Also Sie und ich würden ja zum Beispiel so auf so einer Trage so ein bisschen manierlich und bis zum Kragen zugedeckt liegen und so ein bisschen halt aus der Wäsche gucken. Nicht so. Und die meisten Patientinnen und Patienten unserer Notaufnahme, da macht man sich's gerne bequem, da lüftet man sich auch gerne und so mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass immer irgendwelche Körperteile irgendwie aus Tragen hängen und ich versuche auch immer mal wieder so im Vorbeilaufen irgendjemanden zuzudecken. Wenn ich zum Beispiel so nackten Po oder sowas sehe, denke ich, das ist ja nicht würdig, dann stopfe ich mal irgendwie die Decke ein bisschen fest, aber es passiert nicht selten, dass man dann hört, ey, was soll denn dette? Ich meine, man lüftet sich eben, wenn es ein bisschen warm wird.
Wenn man hier arbeitet, hat man also oft das Gefühl, alles schon gesehen zu haben. Denn was ich mitbekommen habe in den Gesprächen ist, dass sich die Wahrnehmungsschwelle verschiebt. Das, was uns wundert, ist für die Leute im Klinikum Neukölln völlig normal. Alltag. Und dann gibt es einen Satz, der hier des Öfteren fällt.
Es war im Sommer, ich kam eines Morgens zur Arbeit und kam hier in die heiligen Hallen der Notaufnahme, näherte mich meinem Arbeitsort und dann kam mir ein noch nicht so ganz so alter Herr entgegen, der lediglich ein T-Shirt, Socken und eine Windel trug. Dann habe ich mir überlegt, ob das richtig ist, weil er gegen Ausgang sich bewegte. Und dann habe ich mich rumgedehnt und gesagt, halt, hallo, wo wollen Sie denn hin? Das ist so ein Satz, den man am Tag bestimmt 20 Mal sagt. Und dann hat er sich rumgedreht und hat mich völlig entrüstet angeguckt, hat die Hände in die Hüften gestemmt und hat zu mir gesagt, ich gehe jetzt nach Hause, die Scheiße hier, die tue ich mir nicht mehr länger an. Und dann ist er gegangen.
Kurze Auflösung, gegangen ist er nicht. Er wurde wieder abgeholt. Und auch hier hält das ganze Team zusammen. Doch manchmal ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wer jetzt wirklich zum Team gehört und wer nicht.
Es war so, dass ich mit meiner Kollegin aus dem Büro kam. Wir fuhren runter, kamen aus dem Aufzug heraus und an uns vorbei fuhr ein Krankenbett von der psychiatrischen Abteilung und dort drin fixiert lag ein Patient und der hatte aber das Gleiche an wie ich. Ein Kasak und eine blaue Hose vermute ich jetzt mal, weil er hatte eine Decke. Und der Patient sagte die ganze Zeit, das ist mir alles so peinlich. Das Skurrile daran ist, dass ich erst mal gar nichts Besonderes an der Situation wahrgenommen habe, bis meine Kollegin gesagt hat, warum hatte der einen Kasak an? Ich gesagt habe, stimmt. Das stellte sich dann hinterher heraus, dass es ein psychiatrischer Patient war, der dann ausgebüxt war und hier im Krankenhaus sich bewegt hatte und an unsere Personalwäsche gekommen war und sich dann eingekleidet hatte und die Bestrebungen wohl bestanden, mitzuarbeiten.
Kasak? Für alle, die den Begriff noch nicht gehört haben, ein Kasak bezeichnet die charakteristische Dienstkleidung im medizinischen Bereich. Also hier die blaue Uniform. Aber was ich mich frage, was geht einem dabei durch den Kopf? Wie bleibt man ruhig in solchen Momenten?
Na, ich glaube, es ist etwas von Empathie sowieso für Patienten, Menschen als Patienten wahrzunehmen. Aber da legen wir auch sehr viel Fokus drauf und das ist auch total wichtig. Wir müssen auch Deeskalation lernen. Also da gibt es sicherlich Situationen, wo wir mit überzogenen Wünschen, Ansprüchen konfrontiert werden, die auch sehr laut und manchmal auch in einem Ton uns gegenüber kommuniziert werden, der nicht okay ist. Und eine menschliche Reaktion darauf wäre zu sagen, so geht es nicht. Da kommt man aber nicht mehr weit mit. Weil man muss immer verstehen, dass diese aufwallenden Emotionen aus Angst heraus entstehen.
Auch unser Dauerpatient ist wieder eingeliefert worden. Ihr erinnert euch? Was zu dem Zeitpunkt niemand wusste? Das wird heute das letzte Mal sein.
Dann hat er eines Tages sich eben so derart geschädigt, dass er draußen von auch noch einer Kollegin von uns aus dem Haus versorgt werden musste, tatsächlich mit einem Kreislaufstillstand wiederbelebt werden musste und den wir dann hier wieder zu uns ins Krankenhaus bekommen haben und den wir dann im Prinzip begleitet haben und ihm nicht mehr helfen konnten.
Ich war an dem Tag im Urlaub, das weiß ich noch ganz genau, weil meine Kollegin hat mir das geschrieben und es sind auch ein, zwei Tränchen tatsächlich geflossen, so wie jetzt gleich. Ein bisschen war es so, gut, endlich hat er es geschafft. Aber ja, es ist schon ein bisschen traurig, wenn man die so lange versorgt hat. Aber es war total schön, weil wir sind eine Woche später, sind wir alle zusammen in unsere Rettungsstellenkneipe, sage ich mal, gegangen und haben auf ihn angestoßen und haben eine Schweigeminute eingelegt. Ich glaube, das war okay.
Und dann ist es gut, ein Team zu haben, mit dem man reden kann, sich austauschen kann.
Leben retten ist Teamarbeit, ausschließlich und allein. Da kann man der Superarzt sein oder die Superärztin. Alleine schafft man das nicht. Und je nachdem, wie du reagierst und diese Strukturen organisierst, kontrollierst, supervidierst, umsetzt, hast du als Team einen Erfolg und es trägt total.
Wir haben es eindrücklich gehört. Leben retten ist Teamarbeit. Und das Team der ZNA Neukölln ist besonders. 12 verschiedene Berufsgruppen sind hier tätig.
Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und jeder hat sein Bestes eingebracht. Und in diesem Einbringen von ganz verschiedenen Sichtweisen ist was ganz Tolles daraus entstanden. Und aus dieser ganz besonders schrecklichen Situation, die auch für uns, die wir ja viel sehen, ganz besonders schrecklich war, hatten wir schlussendlich nach diesem Dienst das Gefühl, das war irgendwie, das war gut so, weil wir haben es gut gemacht. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, warum mein Team, warum alle jeden Tag wiederkommen und warum sie diese Kraft aufbringen, sich immer wieder diesem totalen Chaos bei uns zu stellen und sich diesen ganz unterschiedlichen Situationen zu stellen, weil das einfach, ja, ich sag's mal so semi-professionell, ist ein ganz wesentlicher Resilienzfaktor. Das macht uns auch stark und das gibt uns ganz viel, dieses zusammen Dinge bewältigen.
Gerade kommt die Dämmerung. Der Tag neigt sich dem Ende. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich euch noch einen ganz besonderen Ort zeigen. Der Hubschrauberlandeplatz. Jetzt stehen wir also hier oben und blicken auf Berlin. Wir blicken auf Neukölln. Wir sehen ganz Gropius Stadt und den Alex. Einmal Berlin rundum.
Kann der Hubschrauber kommen? Soll er bitte gerne kommen? Wir stehen parat und wir stehen für die Versorgung der Patienten hier im Bezirk.
Das, was wir gehört haben, sind Geschichten, die passieren hier in Berlin unvorhergesehen jeden Tag. Arbeiten in einer Rettungsstelle ist nie Alltag. Die Tür geht auf, es war gerade noch ruhig. Danach kann es komplett anders sein. Mich hat vor allem der Zusammenhalt im Team berührt. Leben retten ist Teamarbeit. Aber auch das emotionale Auf und Ab. Und manchmal eben auch sehr, sehr skurril. dass man denkt, das ist doch echt krank. Das war Folge 1 von Echt krank. In der nächsten Episode geht es um außergewöhnliche Fälle aus der Urologie. Aber Achtung, nichts für Zartbeseitete. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn euch Echt krank gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast auf Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss und bis zur nächsten Folge.